Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Dienst für neue Serien, Blockbuster und exklusive Originals. Und ja, heute habe ich mir Christoph geholt. Hallo Christoph.
Genau, es ist wieder deutsches Kino, ist doch Geilzeit.
Jawohl.
Wir haben vorhin lange drüber geredet, wie man die Abkürzung DKIDKG, wie man die richtig ausspricht.
Ja, ist schwierig.
Es gibt nämlich, wir haben nämlich gemerkt, wir sagen ja immer, deutsches Kino ist doch geil, aber immer öfter lerne ich in der Branche Leute kennen, mit denen ich über das Thema und unsere Reihe rede.
Mhm.
Und die benutzen mittlerweile alle diese Abkürzungen. Ich noch gar nicht. Das haben die von sich aus angefangen. Und jetzt ist halt die Frage, wie man das, also GZSZ ist so offensichtlich, wie
ja,
man das,
das geht also richtig schön von der Zunge, ne?
Und DSDS und so, aber deutsches Kino ist doch geil. DKIDG. Und dann muss das D eigentlich DKIDG, ja. Weil doch geil.
D-K-I-D-G.
Aber das ist, ja, da sind wir gerade, da beschäftigen wir uns mit. Das ist unser Job.
Ja, ja, das ist unser Job, richtig, genau. Wir sprechen heute über Diddle, wo wir bei Abkürzungen sind, nämlich die Ironie des Lebens. Und möchtest du kurz sagen, worum es geht?
Genau, das ist erstmal der neue Film von Oliver Ziegenbalg, dem Drehbuchautor, und Markus Goller, dem Regisseur. Und das sind die beiden, die es geschafft haben, das sind die ersten, die es zum zweiten Mal geschafft haben, bei uns in der Reihe Deutsches Kino ist doch geil dabei zu sein. Die waren nämlich schon mit ihrem Alkoholiker-Tragikomödie One for the Road hier vertreten und jetzt sind sie wieder dabei, diesmal mit einem Film, der heißt Die Ironie des Lebens und ich sag mal so, der Sales-Punkt ist, Uwe Ochsenknecht spielt einen Stand-Up-Comedian und man sieht zwischendurch auch immer Ausschnitte aus seinem Programm, wo er vor allen Dingen über seine ehemalige Ehe und übers Alter oder Älterwerden abledert. Was ich schon mal wahnsinnig faszinierend und mutig fand, das im deutschen Kino zu machen, weil es gibt sehr viele sehr gescheiterte Filme über Stand-Up-Comedians auf der Bühne. Und das war der Grund, warum ich reingegangen bin, weil ich Uwe Ochsenknecht unbedingt in dieser Rolle sehen wollte.
Mhm.
Und warum ich dann dran geblieben sind und warum wir den Film für diese Reihe ausgesucht haben und warum er mich sehr berührt hat, ist halt vor allen Dingen das Zusammenspiel zwischen Uwe Ochsenknecht und Corinna Harfuch. Denn irgendwann eines Abends bei einer seiner Shows, er ist Ende 60, sitzt auf einmal seine Ex-Frau in der zweiten Reihe des Publikums, die er seit 20 Jahren nicht gesehen hat oder jedenfalls nicht ehrlich gesehen hat, sondern vielleicht hat man noch mal wegen der Kinder miteinander kurz geredet. Aber eigentlich war sie aus seinem Leben verschwunden, dann saß sie da auf einmal und lächelt ihn an, während er über die Ehe herzieht. Naja.
Ja, ja.
Und dann findet er danach raus oder sie gesteht ihm dann, dass sie halt bald sterben wird und sie wollte es ihm aber halt persönlich sagen. Also sie hat irgendeine tödliche Krankheit und hat sich entschieden, die Heilungschancen sind so gering, ich will jetzt zumindest nochmal 6 Monate so halbwegs normal leben und jetzt keine OP, das kennt man ja. Und er kommt aber mit der Situation überhaupt nicht klar, versucht irgendwie über seine Kontakte, weil er ist auch ziemlich wohlhabend und sehr erfolgreich in seinem Comedian-Job, irgendwie alles zu tun, um sie zu retten, aber sie will das gar nicht.
Mhm.
Und dabei verlieben die sich nochmal ineinander nach 20 Jahren. Und das ist die Ironie aus dem Titel. Sie verlieben sich genau oder kommen zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich zusammen oder auf Augenhöhe zusammen in dem Moment, wo irgendwie klar ist, dass sie das nicht mehr lange macht. Und das hätte sehr kitschig werden können, aber ich finde, also einfach die beiden Schauspieler, Harfuch und Ochsenknecht, da zusammen, die bringen dann da, trotz des Gebauten des Ganzen, es wirkt ja schon so ein bisschen konstruiert und so, ne, so kennt man, aber die beiden bringen da eine Echtheit und Rohheit rein, die mich dann tief berührt hat. Ich gestehe, dass ich zwischendurch geheult habe, was ich sehr gerne tue im Kino, aber nicht mehr so oft leider tue, weil man gewöhnt sich ja doch an alles, aber hier hat es mich mal wieder gepackt. Ja, deswegen habe ich den Film ausgesucht. 4 Sterne, großes Schauspielkino.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also schauspielerisch ist das wirklich ganz toll. Uwe Ochsenknecht mit einem gefühlten Kino-Comeback. Das wird ja später auch noch Thema in unserem Gespräch mit Oliver Ziegenbalg, was direkt hier im Anschluss folgt. Wie lange ist das her, dass man ihn wirklich in einer Hauptrolle im Kino gesehen hat und wie toll macht er das jetzt wieder, dass man sich fragt, warum kriegen wir das nicht viel öfter? War ich wirklich sehr beeindruckt von Uwe Ochsenknecht.
Genau, und wir hören jetzt gleich ein relativ langes Interview mit dem Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg. Der hat seine Karriere angefangen mit so Parodiefilmen, unter anderem Eineinhalb Ritter von Till Schweiger oder U900 mit, wie heißt er nochmal?
Atze Schröder.
Ja. Genau, und dann ist er aber auf so eine Schiene gegangen, Friendship mit Matthias Schweighöfer, war damals der erfolgreichste deutsche Film des Jahres.
Mhm.
Und dann so richtig abgegangen ist es halt mit 25 km/h zum Beispiel, der ja irgendwie ein paar Millionen hatte mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger. Und da hat er auch schon mit Markus Goller zusammengearbeitet, die haben dann zusammen eine eigene Produktionsfirma gegründet. Sunny Side Up, und jetzt sind die da, er beschreibt das später im Interview als eine Autobahn, weil sie jetzt wirklich ein Projekt nach dem anderen raushauen und einfach super zusammen funktionieren und irgendwie auch sehr erfolgreich da drin sind. Und ja, hört euch das Gespräch an, weil es geht am Anfang viel um diese Arbeit an den Stand-Up-Comedian-Szenen. Mhm. Es ist sauschwer. Und er gesteht da auch, dass das sau schwer war. Und es ist auch eine Geschichte des immer wieder Scheiterns. Also es gibt auch sehr, wenn er erzählt, dass Uwe Ochsenknecht da mal auf so einer Bühne stand vor einem Testpublikum und den ganzen Abend niemand gelacht hat. Mhm. Das sind auch traurige Momente. Mhm. Aber er ist da total offen. Und vor allen Dingen dann in der zweiten Hälfte geht es ganz viel um Drehbuchschreiben in Deutschland. Und das ist ja auch so ein Thema, über das man nicht so oft redet. Und er redet da unglaublich ehrlich drüber. Auch vielleicht auch darüber, wie viel Geld man da so verdient und wie teuer der Film war und solche Sachen. Also bleibt dran, das ist ein wahnsinnig offenes und auch unserer Meinung nach sehr unterhaltsames Gespräch. Das war ich jetzt von Oliver auch nicht anders gewöhnt. Ich habe den vor 15 Jahren das erste Mal interviewt, also bin da schon immer in seiner Karriere nah mit dran gewesen. Ja, und wie meistens bei deutsches Kino ist doch geil. Das sind hier halt schon die besten deutschsprachigen Filmbrancheninterviews, die es gibt.
Das stimmt.
Ausgerechnet auf einem Kanal, wo viele Leute abonniert haben, weil sie wissen wollten, wie der neue Marvel-Film ist. Aber jetzt erfahrt ihr halt auch mal das hier. Und
ja,
ich finde das auf einem Niveau, das man nirgendwo anders bekommt. Und mir macht es unglaublich viel Spaß, diese Gespräche zu führen. Weil man merkt halt so, wenn wir beide das gerade zusammen machen, 2, 3 Fragen und dann merken die Leute, das ist ein Gespräch auf Augenhöhe und dann haben die da auch Bock drauf und dann sind die halt auch in einem Maße offen, wie man das sonst nirgendwo hat.
Das stimmt, das sind immer sehr offene, sehr herzliche, sehr interessante Gespräche.
Und das könnt ihr euch jetzt anhören. Also die Ironie des Lebens ab Donnerstag im Kino, kann man mal wieder ein bisschen heulen. Ganz großes Schauspielerkino von Uwe Ochsenknecht und Corinna Harfuch, geschrieben von Oliver Ziegenbalg, und wie das so alles zusammengekommen ist, das erfahrt ihr jetzt im Interview.
Viel Spaß damit.
So, wir begrüßen jetzt Oliver Ziegenbalg hier bei uns im Studio bei Filmstarts. Und du bist der Erste, oder ihr seid die Erste, du zusammen mit deinem Regisseur Markus Goller, die es geschafft haben, zum zweiten Mal bei Deutsches Kino ist doch geil dabei zu sein.
Super.
Das erste Mal war vor gar nicht so vielen Monaten mit One for the Road, jetzt mit Die Ironie des Lebens. Und ich glaube, der erste große Block, über den wir reden müssen bei diesem Film, ist Stand-Up. Da kommt man nicht drum herum.
Absolut. Das war auch meine Nemesis.
Das kann ich mir vorstellen. Also es gibt ja immer mal wieder Stand-Up-Filme oder Filme, in denen Stand-Up-Figuren wichtige Rollen spielen. Und meistens sind die Stand-Up-Nummern, die da geschrieben werden, ziemlicher Mist. Oder sie fühlen sich zumindest so überhaupt nicht echt an.
Ja.
Also das ist ja wirklich eine Herausforderung, die du dir da selbst aufgelastet hast.
Absolut, absolut. Das war auch, je länger ich in der Vorbereitung und in dem Schreibprozess von dem Film war, umso mehr dachte ich, das war keine gute Idee, weil mir dann aufgefallen ist, dass das Stand-up so eine spezialisierte Profession ist, dass die Leute, die da auf der Bühne sind, dass es nicht nur darum geht, dass die Texte lustig sind, sondern dass sie verschmelzen mit der Figur, die dort oben steht und Stand-up macht, und sie einfach nur zu schreiben und das Gefühl zu haben, das ist jetzt lustig, und diese Texte aber von irgendjemand auf der Bühne performen zu lassen vor einem Publikum ist was völlig anderes. Und da war ich tatsächlich kurz geschockt, als mir aufgefallen ist, dass es nicht damit getan ist, einfach nur ein paar lustige Gags oder Sprüche oder kleine Erzählpassagen da reinzumachen.
Wie sah da die Vorbereitung genau aus? Bist du zu Auftritten hingegangen? Bist du zu Open Mics hingegangen? Hast du ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie so die Stimmung ist? Wie das ist, wenn auch mal so ein Auftritt in die Hose geht oder wenn so ein Auftritt mal so richtig abgefeiert wird? Wie sah das aus?
Hauptsächlich ist es so, dass ich erstmal in der Theorie mir überlegt habe, dass die Figur Edgar als Comedian eine gute Figur sein könnte. Und und da die restliche Geschichte ja sehr, sagen wir mal, emotional und traurig ist, wollte ich ein absolutes Gegengewicht zu dieser Geschichte schaffen, damit es in meinen Augen ein Kinofilm wird. Und der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, war, dass vor, ich weiß gar nicht wann das war, ich glaube vor auf jeden Fall über 10 Jahren war Oh Boy so eine Sensation im deutschen Kino und hat beim Deutschen Filmpreis alles abgeräumt. Und da hat Michael Gwisdek, als er die Lola für die beste Nebenrolle bekommen hat, eine Rede gehalten. Diese Rede war so unfassbar lustig. Es war der gesamte Saal, ist da komplett zusammengebrochen. Und damals saß ich im Kino und dachte, ein alter Mann als Comedian, das ist wirklich eigentlich auch mal eine Idee. Und da hat die sich bei mir festgesetzt, dass ich irgendwann mal einen alten Comedian reinmachen könnte, also einen wirklich alten Comedian. Und die habe ich dann wieder vergessen. Und zu dem Film habe ich sie rausgeholt. Und das war sozusagen mein großer Ansatzpunkt, dass ich gesagt habe, es gibt einen alten Comedian, der sich über das Altern und den Prozess des Alterns lustig macht. Im Gegensatz dazu, dass gleichzeitig seine Frau stirbt und es mit so einer Würde tut und er damit aber überhaupt nicht umgehen kann. Da dachte ich, das ist ja filmisch. Da reiht sich so die Grenzen des Films komplett aus. Und dann ist das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich mir meinen absoluten Lieblingscomedian alles reingezogen habe, was es gab. Und zwar wie in Endlosschleife. Ich habe mir diese auf YouTube dann einfach oder seine ganze Programme reingeschaut. Und das war Louis C.K. Den finde ich wirklich, das ist mein Comedian, den finde ich wirklich am aller lustigsten. Und von dem habe ich stundenweise saß ich da und habe mir das reingezogen und habe dann versucht, wie so diesen Tonfall zu treffen, diesen Tonfall zu imitieren und habe damit dann, ich weiß nicht, 30, 40 DIN A4 Seiten einfach Texte generiert. Einfach, wie könnte ich in dieser Art, wie er als Comedian auf der Bühne steht, über das Altern reden. Und habe ohne groß nachzudenken versucht, einfach einen Text nach dem nächsten zu schreiben. Und das war noch, glaube ich, bevor ich überhaupt angefangen habe, das Drehbuch zu schreiben, habe ich da sozusagen diese Texte generiert. Und das lag dann erstmal da und dann dachte ich, na gut, damit kann man arbeiten. Und dann fing ich an, das immer wieder zu überarbeiten und zu überarbeiten, in kleine Texte zu pressen. Und sozusagen, ich erzähle gleich weiter, das Problem, was dann sich rausgestellt hat. Und das war wirklich das größte Problem, das mir dann auch aufgefallen, warum Comedy in Filmen so selten gut funktioniert. Diese Nummern von Comedians oder von Louis C.K., die beginnen 1-2 Minuten, wo man noch gar nicht ganz genau weiß, warum die lustig sind, wenn er, was weiß ich, über seine Tochter und ihre schulischen Erfahrungen oder irgendwas redet. Und irgendwann mal nach 2 Minuten gibt's einen Punkt, da hat er dann das Publikum so auf der Seite, dass du es nicht mehr schaffst, aufhören zu lachen. Dann sozusagen, und dann räumst du gefühlt 5 Minuten lang Gags ab. Beim Film kann so eine Comedy-Szene gar nicht über diese 2 Minuten hinausgehen, weil sie dann sowieso geschnitten werden müsste. Und das ist mir dann aufgefallen, dass diese kurzen Dinger, die ich geschrieben habe, damit sie überhaupt für einen Film funktionieren, dass die überhaupt nicht sozusagen einhergehen mit meiner Vorstellung davon, dass da Louis C.K., der deutsche Louis C.K. auf der Bühne steht. Also fing ich an, sie immer kürzer zu machen. Und damit sie kürzer werden, habe ich eigentlich nur noch Gags geschrieben. Habe ich einfach Witze auf der Bühne erzählt. Und das war so schmerzhaft für mich, weil ich dachte, eigentlich habe ich doch diese super tollen Texte über das Altern geschrieben, die irgendwann mal lustig werden, um dann festzustellen, dass die in dem Kontext des Films gar nicht aufgehen. Und bin immer kürzer und habe dann am Ende wirklich einfach nur sozusagen relativ banale Gags da reingeschrieben. Und das hat mich selber total genervt und das war so der Moment, wo ich so dachte, ja, deswegen gibt's wahrscheinlich auch einen Grund, warum Comedy in einem Film meistens zum Scheitern verurteilt ist, weil in dieser Kürze kannst du halt einfach immer nur so ganz kurz reingehen und das erzählen.
Aber es hat zumindest eine gute Sache, dass du mit diesem großen Haufen angefangen hast, der dann weniger geworden ist, weil ich habe das ganz oft, wenn Comedians in Filmen auftauchen, dann werden die ja in Stellen am Film eingebaut, wo sie quasi auf der Bühne stehen, Gags erzählen und das Publikum lacht, aber vor allen Dingen kommentieren sie auch gerade den Rest des Films und erzählen was dazu passt. Und wenn das sozusagen nur einzeln geschrieben wird, dann sitze ich da ganz oft und ich kann mir, okay, ich sehe jetzt diese eine Minute, aber ich kann mir überhaupt nicht das Programm drumherum, ich weiß gar nicht, was macht der den Rest des Abends, ja? Der hat jetzt eine Minute lang erzählt und das betrifft eigentlich auch eher uns als Publikum, die wissen, was sonst noch in seinem Leben passiert. Ich weiß gar nicht, warum die Leute im Saal das interessiert, weil die haben den Rest des Films ja nicht gesehen. Und bei dir ist es halt schon so, ich kann mir ja so ungefähr vorstellen, wie die 2 Stunden da mit Uwe Ochsenknecht ablaufen, auch wenn ich immer nur kurze Ausschnitte sehe, weil ich irgendwie verstanden habe, was so der Sinn dieses Programms ist.
Wir haben richtig, richtig mit ihm gearbeitet. Also das erste Mal, dass wir mit ihm sozusagen den Testlauf gemacht haben, das war, glaube ich, 3 Monate vor Drehbeginn, da hat er mal mein auf, sagen wir mal, 20 Seiten zusammengekürztes Comedy-Programm auswendig gelernt und ist dann auf eine Bühne gegangen und wir haben ein Publikum eingeladen, die nicht wussten, ich glaube über 100 Leute, die nicht wussten, was jetzt kommt. Und dann saßen die da, waren überhaupt keine Leute, die wir kannten, das war über so eine Agentur bestellt. Und dann sind wir hingetreten und meinten, das ist für einen Film und da kommt jetzt Uwe Ochsenknecht und der ist ein Comedian und der macht jetzt hier sein Programm und nehmt so auf, wie es ist. Ihr werdet nicht von der Kamera beobachtet und ihr werdet nicht gefilmt und da gibt es auch keinen Proof, wie häufig ihr gelacht habt. Lacht einfach, wenn ihr es lustig findet und wenn ihr es nicht lustig findet, dann schaut zu. Schweigen im Walde. Das war echt schon, also es war so schockierend. Wir saßen danach im Restaurant und so richtig so mit achten. Oh Gott, ey, was machen wir mit diesem Film? Es hat einfach wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und das, was uns aber aufgefallen ist, was am besten funktioniert hat, waren tatsächlich diese super kurzen Momente, links blinken, rechts abbiegen, also eigentlich wie so Gags zu erzählen. Und das war dann die Aufgabe, daraufhin das Programm zu ändern. Und dann haben wir den besten Schritt gemacht. Dann haben wir einen deutschen Comedian gefragt, ob er uns hilft. Und das ist Hannes Ringelstetter, der hat in Bayern auch eine eigene Talkshow. Der ist jetzt nicht so nur bekannt als Comedian, weil er auch Talkmeister und alles ist, aber er hat auch eine eigene Comedy-Show. Ist sehr sympathisch und hat sich auch zurückgenommen und hat nicht versucht, daraus seine eigene Sache zu machen. Und mit dem saßen wir dann richtig lange da und der ist mit uns dieses Programm durchgegangen und ist es mit Uwe durchgegangen und hat mit dem trainiert, wie der auf der Bühne performt, wie der auf der Bühne, wann er nach vorne geht, wann er nicht nach vorne geht, hat er irgendein Item dabei, hat er eine Plastiktüte dabei, hat er das nicht dabei, sozusagen wie ist der Rhythmus seines Auftritts. Und das war das allererste Mal. Das haben wir zuerst im Trockenen gemacht, in so einem Büro und dann haben wir es tatsächlich in so einem Comedy-Club gemacht, allerdings ohne Gäste. Und das war das allererste Mal, wo wir dachten, okay, es ist sozusagen, wir erfinden das Comedy-Rad hier absolut nicht neu, aber zumindest werden wir irgendwie mit erhobenem Haupt aus dieser Vorstellung rausgehen, ohne dass wir so das Gefühl haben, ach du Scheiße, ey, das ganze Ding funktioniert ja gar nicht. Und das hat uns dann so ein bisschen Zuvertrauen gegeben.
Aber gab es an der Stelle noch ein Zurück? Nee, ne?
Nein. Da gab es überhaupt kein Zurück. Es war eher nur, wie viel Comedy ist in dem Film drin. Und das war am Anfang, gab es den Gedanken, dass richtig viel, dass ein Drittel des Films richtig Comedy ist. Das hat sich dann aber auch in dem Schneideprozess, und es lag gar nicht so sehr daran, dass die Comedy jetzt so gar nicht gefunzt hat. Das war eher daran, die Leute wollten die Geschichte von Uwe und Corinna sehen. Und dann bist du in dieser Geschichte und dann bist du bei ihm bei einem Auftritt. Und gefühlt war es im Rohschnitt immer so, dass wir dachten, ja, das ist ja alles schön und gut und irgendwie lustig, aber Tempo, wir wollen wieder zurück zu der eigentlichen Geschichte des Films. Und da ist dann so aufgefallen, dass wir sie dosiert einsetzen müssen, weil die Geschichte irgendwann mal das Heft des Interesses so sehr in die Hand genommen hat, dass klar war, man hat jetzt nicht das Sitzfleisch, komplette Comedy-Nummern da durchzustehen. Mhm.
Habt ihr eine ähnliche Origin-Story wie Joker 2? Weil da ist ja Joaquin Phoenix nach dem ersten Teil auch zu seinem Regisseur gegangen und hat gesagt, ich will in der Figur einen Broadway-Abend Witze erzählen. Dann haben sie dran gearbeitet, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie dafür 4 Jahre brauchen und Joaquin Phoenix auch keine 6 Monate Zeit hat, um jeden Abend aufzutreten. Und dann haben sie stattdessen Joker 2 gedreht.
Ja, das ist gut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir ohne Corinna die Ironie 2 hinkriegen werden, aber let's try. Folie à deux mit Robert Gwistek.
Hattest du beim Schreiben Uwe Ochsenknecht schon vor Augen?
Nein. Überhaupt nicht. Es war so, dass, also eigentlich hatte ich niemanden vor Augen, außer beim Comedy-Schreiben hatte ich immer Louis C.K. vor Augen, aber es war völlig klar, dass es das nicht sein würde. Es ist so, dass wir eine Casterin haben, Nina Hauen, und die hat uns damals bei 25 km/h hat die das Buch gelesen und dann haben wir uns mit ihr getroffen und es war das allererste Mal, dass ich mit ihr zusammengearbeitet habe, zusammen mit Markus. Und dann hat sie uns angeschaut und meinte, es gibt nur ein Couple, was diesen Film spielen kann. Und dann hat sie uns Bjarne Mädel und Lars Eidinger hingelegt. Und ich bin überhaupt nicht drauf gekommen. Das war, ich habe die nicht im Kopf gehabt beim Schreiben, besonders Lars Eidinger nicht. Da habe ich wirklich gar nicht dran gedacht. Und dann haben wir das angeschaut und ein bisschen auf uns wirken lassen und haben festgestellt, boah, das müssen wir machen. Das ist so ungewöhnlich und es ist so so sparkling. Und dann hat einem gefühlt irgendwie der Erfolg dann auch recht gegeben. Seitdem vertrauen wir ihr sehr stark. Und hier war es genauso, dass sie das Buch gelesen hatte und meinte, es könnte sein, dass ihr da gar nicht dran gedacht habt. Vielleicht habt ihr dran gedacht, aber für sie gibt es einen Schauspieler in Deutschland, der diese Rolle unbedingt machen muss. Und dann meinte sie Uwe Ochsenknecht. Und ich habe tatsächlich überhaupt nicht dran gedacht, weil ich diese Rolle eher abstrakt vor mir gesehen hatte. Das war manchmal in den Schauspielparts, habe ich irgendjemand gesehen, manchmal in den Comedyparts, aber ich habe das nie so als eins gedacht. Und dann bin ich auch nach Hause gegangen und habe immer viel mit Markus Golle, dem Regisseur, darüber geredet. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass Nina, dass das ein genialer Move ist, weil wir jemand gebraucht haben, der bekannt ist, wo ich glaube, dass der bekannt ist. Und auf der anderen Seite hätten wir jetzt vielleicht einen Comedian besetzen können, der aber dann kein Schauspieler ist. Und am Ende sind eben doch 80% des Films Schauspiel und vielleicht nur 20% Comedian. Und plötzlich dachte ich, alter Uwe Ochsenknecht, der wie so ein alternder Star da noch durchs Leben läuft und die glücklich ist. Dachte ich, es ist jetzt nicht Typecast, weil er relativ glücklich in Mallorca lebt, ein cooler Typ ist. Aber irgendwie dachte ich, ah, das passt, das ist richtig super. Und dann war eben der Gedanke, dass wir gesagt haben, und jetzt holen wir jemanden dazu, der das Ganze absolut interessant macht mit in der Rolle von Eva. Irgendwas, was man wirklich nicht erwartet, dass die zwei ein Liebespaar zusammen im Film spielen. Und so sozusagen, so war relativ klar, dass wir, also Corinna Hafuch war dann obviously eine von den Kandidatinnen, die da sind. Und die Kombi fanden wir dann ganz toll, weil die eben nicht so eine offensichtliche Kombi ist, so wie vielleicht Lars Eidinger und Bjarne Mädel auch nicht so eine offensichtliche Kombi ist.
Aber Uwe Ochsenknecht, also ich meine, ist schon einer der viel beschäftigsten Schauspieler im deutschen Kino, aber so eine richtige Starring-Role, also so groß auf dem Plakat, wüsste ich jetzt seit Ewigkeiten nicht
absolut,
mehr.
Absolut, ne? Absolut. Das war tatsächlich auch ein Ding, das wir festgestellt haben, der ist in drei Filmen im Jahr, aber eigentlich immer in einer kleinen Rolle und dann immer so als König der Cameo, der König aus von Lummerland, solche Sachen. So, und da holt man ihn sich mit all seinem Talent und seiner Star-Power und seinem Bekanntheitsgrad, aber dass er als Hauptdarsteller einen ganzen Film trägt, mussten wir richtig weit zurückdenken, in einem Kinofilm, der groß rauskommt. Und auch das fanden wir wiederum interessant, wo wir dachten, ein Schauspieler mit einem hohen Bekanntheitsgrad, den man aber lange nicht mehr gesehen hat, sprach dann alles dafür.
Ist er denn an einem Punkt in seiner Karriere, wo er natürlich das Drehbuch liest und sich entscheidet, ob er es gut oder schlecht findet? Oder ist er auch noch an einem Punkt, wo er eine gewisse Unsicherheit hat, ob er das mit dem Comedy-Zeug jetzt hinkriegt? Oder sagt er, ich kann eh alles spielen?
Also laut seiner Agentin hatte er nach dem halben Buch schon zugesagt. Also er hat das halbe Buch gelesen gehabt, hat seine Agentin angerufen und sie hat es uns gesagt und meinte, also er hat es noch nicht ganz gelesen, aber er sagt schon zu. Das ist sozusagen, was dann für das Buch spricht. Und er hat sich dann auch mit einem richtigen Selbstvertrauen in diese Comedy-Nummer gestürzt. Und ich glaube, nach diesem einen Auftritt, wo wirklich gar nichts funktioniert hat, da war es nicht nur bei ihm, da war es bei uns allen so, dass wir gedacht haben, oh Gott, ey, das haben wir unterschätzt. Das ist eine Aufgabe, wo wir dachten, die kriegen wir auch vielleicht so mit Schnitt und allem und ein paar Lachern, die dann noch zusätzlich eingespielt werden, irgendwie über die Bühne. Aber die Aufgabe ist so groß, da hätten wir im Prinzip Joaquin Phoenix-mäßig echt Jahre dran arbeiten müssen. Und da ist uns allen die Düse gegangen, auch ihm. Also das muss man dann sagen. Und da hat uns eben Hannes Ringelstädter echt geholfen, indem er ihm dann diese Angst genommen hat.
Deswegen sind Statisten im Film wichtig, ne? Ja, ja. Also die Girl You Know Is Two Jungs, mit denen habe ich neulich geredet. Und die haben da ja auch ihre Auftritte hingelegt und wollten gar nicht mehr von der Bühne als Milli Vanilli, aber die hatten halt auch 400 bezahlte Statisten, die die Seele aus dem Leib gejubelt haben. Und selbst wenn du auf der Bühne stehst und weißt, dass die alle nur jubeln, weil sie Geld dafür bekommen, es ist trotzdem absolutes Hochgefühl.
Absolut, genau. Uwe ist auch immer, wenn der Take zu Ende war, dann ist er auf der Bühne stehen geblieben und hat das Publikum entertained, immer weiter gemacht. Und das zeichnet aber auch so ein Pro aus, der wusste, der muss die jetzt irgendwie hochhalten, der muss diese Energie hochhalten, der ist ganz selten nach hinten hinter die Kamera wieder gekommen, hat sich irgendwas angeschaut, sondern der blieb da einfach stehen. Und dadurch wurde er so ein Teil von dem Publikum und dadurch hatten die, glaube ich, auch so das Gefühl, es ist nicht immer nur so ein kleiner Take, sondern da steht jetzt wirklich der Comedian mit ihnen für einen ganzen Tag auf der Bühne.
Und dann hast du dir ja sogar noch das doppelte Programm aufgebürdet, weil Emilia Schüle auch seine Tochter ja auch eine angehende Comedian ist. Ja. Und dann sieht man immer nur so ganz kurz, dann habe ich gedacht, okay, dann hattest du vielleicht auch nicht so die Zeit oder die Lust, noch ein komplettes zweites Programm und dann kurz vor Schluss zieht die dann nochmal richtig eine 5-Minuten-Nummer durch.
Absolut, ey, das war auch wirklich so, wo ich dachte, also man macht sich's auch nicht einfach, diese Aufgabe. Das ist mir tatsächlich, das war nicht als Konzept geplant, das war beim Schreiben so, dass ich eigentlich nur diese Grundidee hatte und ich hatte ein Gefühl zu dem Stoff, der von der persönlichen Geschichte von mir und meinem Onkel zu tun hat und deswegen wusste ich, wie sich dieser Film anfühlt und bin dann einfach reingegangen und habe einfach losgelegt zu schreiben und dachte, er ist ein Comedian und er hat einen Auftritt und irgendwann sitzt seine Frau da und erzählt ihm das und dass sie Krebs hat und sich nicht behandeln lassen will und er sagt, what? Und so ging ich drüber weiter und weiter und weiter und irgendwann mal dachte ich, naja, jetzt muss er irgendwie auch seine Kinder kennenlernen, die er vielleicht gar nicht kennt und da fand ich das total interessant und dann ist es ganz häufig bei mir so, dass ich denke, okay, was ist jetzt der Standard-Move? Was ist der Standard-Move, den man so erwarten würde? Dann dachte ich, naja, der Standard-Move ist, sie hassen ihn, weil er als Vater nie da war und dann dachte ich, ich mache jetzt genau das Gegenteil, um irgendwie außergewöhnlich zu sein, um anders zu sein, um die Erwartung zu brechen. Dann hatte ich, er hat nicht nur eine Tochter, die ihn hasst, das Gegenteil, sie ist totaler Fan von ihm und will selber Comedian werden. Und das habe ich dann einfach nur so im Gedanken haben aufgeschrieben und dachte, oh, das fühlt sich super an, dass ich mir damit eingehandelt habe, dass ich irgendwann mal von ihr einen Auftritt bringen muss, ist mir in dem Moment auch nicht so klar gewesen. Und auch an dem Auftritt haben wir ganz lange rumgedoktert, ganz, ganz, ganz lange. Wir haben völlig unterschiedliche, ich habe garantiert 5 unterschiedliche Programme geschrieben für dieses Ende. Eins, was in die Richtung ging, eins, was moderner ging, eins, was mit dem Vater zu tun hatte, eins, was nur mit ihr zu tun hatte. Und immer wieder kamen wir zu dem Schluss, dass es noch nicht funzt, dass es noch nicht gut genug ist. Und ich glaube, dieses finale Programm habe ich dann echt, glaube ich, 3 Wochen vor Drehbeginn oder sowas geschrieben gehabt, als wieder das letzte gefühlt nicht gut genug war. Und dann ist sie selber immer in Comedy-Clubs gegangen, immer wieder hin, hat sich das alles angeschaut und hat dann richtig hart dran gearbeitet, dieses Programm hinzubringen. Und ich mag sie zum Beispiel sehr gerne, weil sie so emotional ist am Ende und weil sie ist irgendwie rührend, wie sie da steht auf der Bühne.
Aber das ist gerade bei ihr und bei Corinna fast noch mehr. Also der Film hat natürlich in seinem Konstrukt auch was Gebautes.
Genau.
Aber wenn die beiden zum ersten Mal auftauchen und einfach so ganz normal wie erwachsene Menschen reden, das erdet das ganze Gestehen. Also dieses erste Treffen bei denen im Wohnzimmer hat dem Film nochmal eine ganz andere Note gegeben, weil das so von diesem, ich bin jetzt auf Schienen und ich weiß, wo das hingeht, wird man so rausgerissen und auf einmal schwappt so ein bisschen echtes Leben rein.
Total.
Und das zieht halt Corinna Harfouch hier komplett durch.
Und sie macht es auch so toll, weil sie schafft es einfach auch jeden Text, den man schreibt, so zu spielen, als ob es ihr gerade einfällt. Das finde ich ja das Fantastische bei ihr, dass man nie das Gefühl hat, das ist jetzt einfach Text, den ein Schauspieler performt, sondern sie redet diesen Text und ich glaube ihr das und dadurch wird er aber auch so real. Und das gibt dem Film total was.
Braucht er auch, weil ich sag mal, ich habe das Drehbuch alleine nicht gelesen, aber das Drehbuch wäre wahrscheinlich für mich auf der Grenze gewesen von ihrer Aufgabe ist, dass er für ihn was passiert.
Ja.
Und sie macht daraus aber sozusagen so eine Full-Fleshed-Figur, einfach durch die Art, wie sie das spricht. Und das ist total für den Film, dass der funktioniert, sehr wichtig.
Absolut.
Und das Zusammenspiel eh. Also ich habe Uwe letzte Woche oder vorletzte Woche in Köln gesehen, da war er bei der Filmmesse.
Ja, da war ich ja auch.
Genau, stimmt. Genau, und da hat er ja auch darüber geredet, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden und wie, dass das dann mehr. Also hat er so ein bisschen gelästert über Leute, die nur ihren Text aufsagen und gesagt, bei Corinna Harfouch, das ist dann wirklich ein Zusammenspielen und man reagiert die ganze Zeit aufeinander und dann passieren auch einfach Dinge.
Wir waren auch am Anfang natürlich, was heißt besorgt, wäre viel zu viel gesagt, aber wir waren gespannt, wie das funktioniert, dass die beiden zusammen spielen und ein Liebespaar zusammen spielen, wie das aufgeht. Und die haben das wirklich geliebt, zusammen zu spielen. Das hat denen richtig Spaß gemacht, zusammen diesen Film zu machen. Und das führt dann zu so einer Energie, die einen Film dann auch abstrahlt.
Und es geht wieder online. Du darfst gleich, Pascal.
Ja.
Es geht, nachdem ihr beim letzten Mal den Führerschein verloren hattet in One for the Road, geht's jetzt zumindest so für ein Drittel des Films wieder zum Roadmovie zurück. Ja, irgendwie deinem Steckenpferd seit 25 km/h, simpel und so. Was ist es am Roadmovie, wo du sagst, irgendwie, das ist so mein Ding?
Ehrlich gesagt war's da so, das war auch nicht geplant, aber es fühlt es sich so richtig an und wahrscheinlich steckt es so sehr in meinem System, dass Dinge, die sich richtig anfühlen, dann auch sozusagen am Ende irgendwas mit Bewegung zu tun haben. Bei 25 km/h war es, zwei Personen sehen sich nach 25 Jahren wieder und begeben sich auf eine Reise und auf diese Reise werden sozusagen die Traumata der Vergangenheit verhandelt und aber auch sozusagen neue Aufgaben, die man da hat. Das war 25 km/h. Dann dachte ich, ganz ehrlich, die Ironie des Lebens ist genau dasselbe in alt. Da trifft sich ein ehemaliges Paar, die sozusagen sich 25 oder 20 Jahre keinen Kontakt mehr haben, müssen ihre Traumata der Vergangenheit verhandeln, begeben sich auf eine Reise und müssen neue Probleme lösen, nämlich, dass sie sich nicht operieren lassen will und er total dagegen ist. Da ich so, unglaublich, also ich bin echt auch ein One-Trick-Pony. Das ist mir aber in der Konzeption des Films überhaupt nicht aufgefallen. Das ist mir irgendwann mal im Schreibprozess, dachte ich, Alter, ich bin ja jetzt wirklich in 25 km/h-Land. Das ist sozusagen, das fühlte sich auch alles so richtig an. Und dann dachte ich, aber warum fühlt sich das so richtig an? Offensichtlich, weil ich inhärent irgendwie dieselbe Struktur wieder kopiert habe, ohne dass ich mir selber bewusst war, dass ich sie kopiert habe.
Ja, was mich interessieren würde, ist, wie herausfordernd war es dann zum Beispiel gerade im Vergleich mit den Comedy-Szenen, so eine Szene zu schreiben wie das Aufeinandertreffen von Patrick und Edgar, wo er ihm das erste Mal oder richtig die Meinung geigt.
Ja. Also das sozusagen, der Schreibprozess hier war auf eine merkwürdige Form zweigeteilt. Ich hatte die Geschichte außerhalb von der Comedy, die hatte ich als Gefühl da. Und ich wusste immer, das habe ich nicht bei jedem Film, aber bei dem Film wusste ich, wie sich die Szene anfühlen muss. Ich hatte wie so einen Bullshit-Detektor, der mir sagt, an der Stelle ist es total super, dass die Figur anders sich verhält, als man normalerweise denkt, wie sie sich verhalten würde. Eben Emilia, die wirklich ein Fan von ihrem Vater ist. Und dann, wenn man aber eigentlich denkt, jetzt gehe ich ja fast schon auf das Ende des Films zu, ach, das jetzt gibt es so ein persönliches Ende, dachte ich, jetzt mache ich wieder genau das Gegenteil. Jetzt trifft er jemanden, der ihn so sehr hasst, dass man es kaum aushalten kann. Und das wusste ich dann in dem Moment auch sofort, dass das richtig ist. Und dann habe ich die in ganz, ganz kurzer Zeit geschrieben. Dann weiß ich, das, wie sich das anfühlt. Und dann schreibe ich die und dann merke ich total, ob diese Szene stimmt oder nicht. Und dann stand die dann da und dann hat Robert Gwisdek unfassbar toll auch noch Input in diese Szene gegeben. Der hat die auf so eine süffisante Art noch ätzender gemacht als da. Von dem kam die Idee, dass er gesagt hat, ich war übrigens auf einem Konzert von dir. Und Uwe Ochsenknecht so denkt, ach so, wie findet er das denn? Ich fand es gar nicht so schlecht. So, und er so denkt, ach, das ist jetzt die Erklärung von meinem Sohn, dass er eigentlich wie meine Tochter mich doch gut findet. Und er dann sagt, besonders den Teil, wo du über Mama hergezogen bist. Und dann weiß man so, ach du Scheiße, das war so richtig die Erwartungshaltung in der einen Richtung erstmal aufbauen, dass es doch gut wird, um ihm dann so voll einem mitzugeben. Und als Robert das vorgeschlagen hat, da dachte ich, das ist genial, das ist wirklich super. Und ich finde das auch in dem Film einer der krassesten Momente, dass man jetzt wirklich denkt, vielleicht wird doch alles gut. Und dann kriegt dieser Film nochmal so eine Schlagseite plötzlich kurz vor Schluss.
Ist ja auch durchaus mutig. Also man könnte ja auch, das könnte ja auch dafür sorgen, dass das Publikum da sitzt und sagt, eigentlich hat der Sohn recht.
Ja, absolut. Also absolut. Ich finde auch, so muss es auch sein. Ich finde ja, er hat natürlich auch recht, ja. weil sozusagen, er hat sich ja immer wie ein Arsch verhalten. Es geht nur darum, wen bringt das weiter? Bringt es einen sozusagen weiter im Leben, wenn jetzt sich alle Seiten darauf beharren, dass sie recht hatten? Oder ist Versöhnung und Toleranz dann der Weg, der diese Familie, auch wenn die Mutter nicht mehr da ist, wieder zusammenbringt? Das war natürlich die Grundidee, dass eigentlich alle recht haben. Dass auch Emilia recht hat, wenn sie sagt, weißt du, dass ich dich gut finde als Comedian, heißt doch nicht, dass ich dich als Vater nicht absolut beschissen finde. So, das ist so, auch da hat sie recht.
Jetzt ist natürlich sozusagen, das ist die eine Sache, die ich an dem Film leicht problematisch finde. Es gibt ja diese Metadiskussion im Comedy-Bereich gerade, ja, über diese Trennung von der Bühnenpersona und das ganze, ja, Cancel-Zeug und so. Und du positionierst dich aus wahrscheinlich hauptsächlich dramaturgischen Gründen jetzt so, dass du sagst, dass das, was er auf der Bühne sagt, sozusagen die Beleidigung gegenüber seiner Frau, ja, schon auch persönliche Beleidigungen sind und dass man das dann nicht trennen kann. Das ist ein bisschen sozusagen, da bin ich ambivalenter eingestellt.
Ja, es war so, dass mir Hannes Ringelstetter beigebracht hat, dass der Comedian auf der Bühne im Prinzip die sozusagen eine Person darstellt und diese Person immer nur über sich redet. Also der Comedian selber redet gar nicht über bestimmte Themen, sondern redet immer über sich aus seinem Leben. Dieses Leben muss aber gar nicht sein eigenes Leben sein, es muss bloß sozusagen eine kohärente Figur sein. Auch bei Louis C.K. hat man das Gefühl, dass nicht alles exakt so in seiner Familie passiert ist, aber man spürt, dass er sozusagen sein Umfeld und sein Familienleben als Anlass nimmt, um da aufbauend was zu machen. Und so habe ich das immer verstanden und so habe ich das dann verinnerlicht und dachte, er schöpft, wie vielleicht auch ich als Autor, aus allem, was in seinem Leben passiert ist. Und er hatte nun mal diese Ehe mit seiner Frau. Und dann zieht er das aber in so einen Comedy-Bereich hoch. Und das ist der Moment, wo sein Sohn recht hat, dass das natürlich dann absolut ätzend ist, absolut schrecklich, dass er sich darüber lustig macht. Und das lernt er dann ja natürlich auch. Am Ende würde er nie wieder mit so einem Programm auf die Straße gehen. Das würde er nie wieder so machen, weil er merkt, dass er auf Kosten von seiner Familie und seiner Frau eigentlich seine ganze Karriere aufgebaut hat.
Und stattdessen macht er dann Gags darüber, was man beim Sex und beim Grillen sagen kann.
Ja, das ist auch so ein Ding. Ich habe eine Liste in meinem Computer, weil ganz häufig fällt einem ja nie was ein. Und immer wenn ich irgendwas lese oder höre oder irgendwas interessant finde, dann trage ich das in diese Liste ein. Und die hat inzwischen, ich weiß nicht wie viele Seiten, aber das sind hunderte von Punkten, wo ich manchmal nur ein Satz da steht oder das könnte lustig sein oder das könnte eine gute Szene sein. Und immer wenn mir nichts einfällt, gehe ich diese Liste durch. Und an der Stelle dachte ich so, ach, was müsste jetzt hier am Ende passieren? Na klar, der alte Comedian muss sozusagen noch einmal seine Frau zum Lachen bringen. Da dachte ich so, naja, das ist so dramaturgisch und inhaltlich macht das natürlich alles total Sinn. Und er ist dann mit der Aufgabe wirklich absolut überfordert, weil es plötzlich so persönlich ist. Und jetzt muss er persönlich sie zum Lachen bringen und nicht ein ganzes Publikum. Und dann ist mir natürlich nichts eingefallen. Ich hatte null Idee, was ich da schreiben sollte. Ich so dachte, ich habe doch all meine Gags schon in diesem Comedy-Programm rausgepfeffert und bin dann diese Liste von mir durchgegangen und dachte, vielleicht finde ich da so eine Idee. Und da stand dann der absolut schlechteste Joke des Jahrhunderts. Sprüche, die man sowohl beim Grillen als auch beim Sex sagen kann. Und dann dachte ich, vielleicht ist das ein Ansatzpunkt. Ich mache was so mies ist und so schlecht ist, aber dann so rührend in dem Moment, dass es vielleicht funktionieren könnte. Es gab Leute, die das Drehbuch gelesen hatten und meinten, Olli, das wird nie in dem Film landen, weil es so schlecht ist und so beschissen ist. Das wird nicht drin sein. Dann hat aber das zu so einem rührenden Moment geführt zwischen den beiden, dass er, und das habe ich dann daraufhin auch verändert, die Leute fanden es wirklich mies. Und dann dachte ich, okay, dann muss er selber schon die ganze Zeit sagen, wie mies es ist. Er meinte, es ist so mies, aber ich probiere es mal. Und dann passiert nichts. Und dann macht er noch einen. Und eher über die Dauer, dass es wirklich so mies ist, fangen die halt an, darüber zu lachen, weil es rührend ist, dass er es probiert.
Und wir standen nach dem Film zusammen und haben überlegt, ob uns auch noch welche einfallen.
Ja, aber schön, dass die dann so im Film gelandet ist, weil es ja auch einer der intimsten Momente des ganzen Films ist. Ne? Also wirklich sehr berührend. Total. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, wie lange dauert es eigentlich, so ein Drehbuch zu schreiben?
Also in dem Fall war es so, dass ich würde sagen, alles zusammen, aber ich habe eben auch nicht kontinuierlich dran gearbeitet, habe ich 2 Jahre vor Drehbeginn angefangen, an dem Drehbuch zu arbeiten, indem ich war in New York auf dem Tribeca Film Festival. Und da gab es dann auch nicht so wahnsinnig viel zu tun und dann saß ich morgens im Hotelzimmer und spinn so rum und da kam ich auf diesen Gedanken, ach, wie wär's mit einem alten Comedian? Und da habe ich einfach nur mal während ich auf diesem Filmfestival war, diese 30 Seiten Comedy-Programm aufgeschrieben und das war so ein Startschuss. Und weil Markus und ich aber auch immer kontinuierlich Filme machen und dann war ich noch gleichzeitig mit One for the Road beschäftigt und so weiter, da hat es immer mal wieder gedauert, bis ich Phasen gefunden habe, wo ich schreiben konnte. Also würde ich sagen, von dem ersten Startschuss bis zu dem Moment, wo wir gedreht haben, 2 Jahre, das ist aber relativ kurz. Also One for the Road habe ich garantiert 7 Jahre oder sowas dran gearbeitet. Da gab es dann aber auch Phasen, wo ich mal ein ganzes Jahr oder 1,5 Jahre überhaupt nichts dran gemacht habe, weil einfach nichts vorwärts gegangen ist mit dem Film. Und es mir dann erst wieder hergeholt habe, als ich Zeit hatte und dachte, jetzt probier's doch nochmal, jetzt gib dem nochmal eine Chance. Und hier war es ein bisschen mehr straightforward. Als ich die Idee hatte, habe ich es meinem Partner Markus Goller erzählt. Dann fand er die schön, die Idee, und das hat mir dann auch den Push und das Selbstvertrauen gegeben, dass ich gesagt habe, okay, dann könnte das unser nächster Film sein.
Und ihr habt ja auch zusammen die Produktionsfirma Sunnyside abgegründet, genau. Und seid jetzt aber nicht bei Sony, sondern diesmal bei Warner. Also genau. Ab welchem Moment holt ihr euch denn dann einen Verleihpartner? Ist das, geht ihr da hin und sagt, hier komplett fertig, in 3 Monaten drehen wir, wollt ihr das haben? Oder ab welchem Moment entscheidet ihr euch, mit wem ihr zusammenarbeitet?
Wenn wir das Gefühl haben, dass das Buch so weit ist, dass Kommentare das Buch nicht mehr in seinen Grundfesten zerstören können. Also das, wenn man zu früh hingeht und dann so viele Meinungen holt, die zum Teil ja auch Sinn machen, wo man denkt, ah, vielleicht ist das richtig oder das richtig, dann kann es sein, dass du in so eine Entwicklungshölle gerätst, ohne dass irgendjemand eine böse Absicht dahinter hatte. Aber ich glaube, so ein Buch muss zwischen von Markus und mir, ich schreibe, er gibt Kommentare, und dann muss es an einem Punkt sein, wo wir denken, theoretisch könnten wir das jetzt so drehen, aber natürlich wissen wir, dass noch eine Menge Arbeit auf uns wartet. Und zu dem Moment gehen wir zu Verleihern. Und bei Sony war es eben diesmal so, dass unser Team, mit dem wir dort immer zusammengearbeitet haben, Martin Bachmann, Johanna Bergel, mit denen wir einfach so wahnsinnig glücklich waren, die sind halt gegangen bei Sony. Martin Bachmann ist zu Konstantin, Johanna ist zu Wiedemann und Berg gegangen. Und plötzlich war auch gar nicht so klar, ob die Sony weiter deutsche Filme machen wird. Das haben die jetzt intern geklärt, die werden weitermachen. Aber es war eben nicht so eine eindeutige, wie so eine Autobahn, wo klar ist, wir machen jetzt den nächsten und nächsten und nächsten Film. Und dann sind wir rausgegangen und haben es einfach vielen Verleihern gegeben und haben mit vielen Gespräche geführt. Und dann war aber Warner, fühlte sich richtig an. Wir hatten auch das Gefühl, dass zum Beispiel das Portfolio, was Warner hat, mit Fatih Akin-Filmen, mit Sonja Heiß-Filmen, mit Caroline Herfurth-Filmen. Das ist sehr, sehr breit aufgestellt. Und da haben wir uns ganz gut aufgehoben gefühlt in dem Portfolio. Da dachten wir, die sind vielleicht die Richtigen, um diesen Film nachher ins Kino zu bringen. Und haben uns dann für sie entschieden.
Apropos Autobahn und ein Film nach dem anderen. Also in Deutschland Drehbuchautor. Entweder macht man einen Kinofilm und landet dann im Fernsehen. Oder man macht 20 Jahre Fernsehen, ja, und macht mal dann einen Kinofilm. Du hast eine Folge, einen Fall für zwei, ja, gemacht, genau, soweit ich das sehe, und dann direkt Kino.
Genau.
Die ersten Filme sind jetzt nicht unbedingt, ja, meine persönlichen Favoriten.
Meine auch nicht.
Aber du warst halt so, also das waren dann halt drei, ja, drei Parodiefilme, ja, unter anderem, genau, Einheit Richter mit, ja, Til Schweiger. Aber du warst irgendwie so gleich so in dem Geschäft und hast dann einen Kinofilm nach dem anderen gemacht.
Das ist ganz komisch, ne? Also wahrscheinlich ist es so, was immer gesucht wird, sind lustige Filme. Das sind sozusagen die im Kino sehr gesucht werden. Und ich glaube, alle suchen auch nach Autoren, die das schreiben können. Und in dem Moment, wo dann auch die Filme irgendwie halbwegs erfolgreich waren, oder manchmal waren sie künstlerisch erfolgreich, manchmal waren sie Publikumserfolge, war es dann so, dass ich mir so ein bisschen aussuchen konnte, was ich als nächstes mache. Und dann habe ich eben instinktiv eigentlich immer nach Kinofilmen gegriffen und das weitergemacht. Und jetzt habe ich mich auch kürzlich mal gefragt, das ist so lange her, dass ich was fürs Fernsehen gemacht habe. Ich wüsste, glaube ich, gar nicht sozusagen, in was für einer Geschwindigkeit oder mit was für einem Budget solche Filme dort eigentlich hergestellt werden, weil ich so lange dann da drin bin. Und jetzt mit Markus zusammen ist es auch sozusagen, das hat auch ist so eine Maschine geworden, oder es hat auch so eine Routine bekommen, dass ich schreibe, er inszeniert, wir produzieren es zusammen, und während er gerade einen Film dreht, schreibe ich eigentlich schon wieder den neuen Film, und wenn der dann gut ist und wir noch eine Weile zusammen dran gearbeitet haben, geht er wieder in die Produktion. Und solange es Verleiher da draußen gibt, die sagen, das interessiert uns, das finden wir gut, sind wir natürlich wahnsinnig happy, den Weg so weiterzugehen.
Hast du dann überhaupt gescheiterte Projekte aus den letzten 15 Jahren in der Schublade, oder ist die komplett leer?
Ja, ich habe so 2, 3 Dinger, die ich geschrieben habe, die sozusagen noch nicht den richtigen Ort gefunden haben. Ich habe so ein Projekt, das finde ich wahnsinnig lustig, wirklich total lustig, aber aus irgendeinem Grund kommt es nicht so zustande. Und zwar, eigentlich mag ich keine Doppelgänger-Komödien, weil die so ausgelutscht sind, weil sie schon 100-fach erzählt wurden. Und dann dachte ich so, könnte man dem nicht irgendeinen Spin geben, dass das wirklich total real ist? Und dann dachte ich, das Einzige, was was sozusagen für mich sich total real anfühlt, ist, wenn ich behaupte, dass es eine echte Figur ist, ein echter jemand, den man kennt, der einen Doppelgänger hat. Da dachte ich so, das habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Und dann dachte ich, naja, im Kontext des Films kann es ja nur ein Schauspieler sein. Und dann bin ich auf eine Komödie gekommen, wo ich dann auch jetzt den Schauspieler nicht nenne, den sozusagen nicht da reingeschrieben habe, aber es könnte jeder sein, sozusagen, das beginnt mit einem deutschen Star, der sozusagen, oder also einem bekannten Schauspieler, der spielt und ein absoluter Arsch ist, der so gelangweilt ist von seinem Beruf und das alles nicht, ihn alles nicht interessiert. Und der ist aber echt, ich weiß, das ist der echte Schauspieler und der trifft einen Doppelgänger und das Ding ist, dieser Doppelgänger ist einfach nur viel, viel sympathischer als er und viel talentierter. Der kann es aus Anhieb alles noch viel besser. Und den schickt er dann so vor und sagt, du übernimmst jetzt mein Leben, weil er zu faul ist, sein Leben zu haben. Und der gibt ihm aber sein Leben nicht zurück. Und alle anderen wollen sein Leben auch nicht zurück. Alle wollen diesen echten Schauspieler gar nicht mehr haben und sagen, das ist doch bloß, der ist doch viel netter, dein sozusagen der andere. Und dann muss er darum kämpfen. Und da geht es natürlich darum, dass es eigentlich eher in Jünger ist, so wie er mal angefangen hat. Weißt du, dieser Typ, dieser naive, unfassbar talentierte Schauspieler, der sozusagen sich dann wieder findet. So, den Stoff, der ist, also er hat nicht das Niveau von einem Charlie Kaufmann-Stoff, überhaupt nicht. Aber so, damit habe ich rumgespielt mit so, der hat so wahnsinnig viele Ebenen, wo du dann gar nicht mehr weißt, befinde ich mich eigentlich in einem Film oder befinde ich mich in der Realität oder befinde ich mich in einem Film. Mhm. Und den habe ich nie losgekriegt.
Ja, ist auch nicht so einfach. Absolut. Das große Nummer,
genau. Absolut. Mhm. Ich kann das auch total verstehen, dass man sagt, naja gut, Film im Film, absolut öde Nummer, wer will das sehen und hört sich das outdated an. Aber sozusagen, an den habe ich mal richtig geglaubt und da habe ich auch Gespräche mit Schulz geführt. Es war auch gar nicht so, dass sie gesagt haben, das lehnen wir alles total ab, aber in irgendeiner Form ist der zum Beispiel nie zustande gekommen. So.
Ja. Ist in Deutschland auch, also so, selbst in Amerika, wo Hollywood natürlich noch eine große Nummer ist, selbst da sind Filme, die hinter den Kulissen spielen, oft Kassengift. Und in Deutschland, selbst im Mbarek mit Liebesdings, ist auch unter seinem Niveau gelaufen.
Absolut. Genau, deswegen, also ich verstehe es total. Absolut, ich verstehe es total, warum es so ist.
Aber ich meine, ganz ehrlich, wir haben jetzt wenig Mitleid, weil die meisten Drehbuchautoren haben pro gemachten Film 2 bis 3 nicht gemacht in der Schublade. Da bist du mit 2 bis 3 für deine ganze Karriere eigentlich gut dabei.
Und das war auch ein Spaßprojekt. Ich saß im Urlaub und ich kann irgendwie nie nicht arbeiten. Das nervt mich dann immer, wenn ich nicht zumindest so 2, 3 Stunden am Tag irgendwas schreibe. Und dann war das so ein Punkt, wo ich so dachte, ach, was mache ich denn jetzt hier? Alle Projekte sind irgendwie da, alle stehen kurz vorm Dreh. Ach, ich bin noch zu faul, das ganz frische Neue anzufangen. Und dann habe ich einfach so einen Gag eingeschoben. So, das ist sozusagen, ich finde auch, man muss da kein Mitleid mit mir haben, dass das Ding nichts geworden ist.
Aber arbeitest du gerade konkret an einem neuen Projekt?
Ja, also das kann ich glaube ich schon sagen. Und zwar gibt's im Moment einen Bestseller in Deutschland, der heißt 25 letzte Sommer und handelt von einem Manager, der in sein Landhaus fährt und dort aber auch nicht abschalten kann. Der sozusagen, wo sein Leben so komplett aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und der trifft dort beim Baden in einem See einen älteren Mann, 20 Jahre älter als er ist ungefähr. Und der hat so ohne dass sein Leben jetzt besser ist als dieses Manager, hat er so die Mitte seines Lebens gefunden, der sozusagen, der lebt so ganz extrem im Jetzt und ohne dass dieser Manager das will, wird er von diesem alten Mann so reingezogen und findet für ein Wochenende komplett sein so eine Art von ausgeglichenem Leben wieder und man weiß nach diesem Wochenende, dass er was verändern wird in seinem Leben. Was es ist, weiß man nicht, aber und ich habe das gelesen und das ist so ein bisschen so ein Achtsamkeitsroman, aber auf eine ganz schöne emotionale Art. Und ich hatte das Gefühl, und da habe ich auch mit dem Autor schon drüber geredet, mit dem verstehe ich mich auch richtig toll, dass ich so gerne mal wieder einen komplett analogen Film machen würde. Ein Film, der sozusagen, wo Handys oder Medien überhaupt gar keine Rolle spielen, die nur davon handeln, dass sich zwei Menschen an einem Wochenende treffen und einfach reden und sich von ihren Traumata erzählen und einfach mal essen, ohne sofort ein Handy zu checken. Und dann dachte ich so, das Gefühl hat bei mir so wahnsinnig resoniert. Ich war wie so ein Resonanzkörper für dieses Gefühl. Da ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal, ob ich die Rechte von diesem Roman kriegen kann. Und dann habe ich mit dem Autor viel geredet. Stefan Schäfer heißt der, ein wirklich super Typ. Und dann glücklicherweise hat er sozusagen mir und Sunny halt ab die Rechte gegeben und das wird jetzt sozusagen der neue Film, an dem ich schreibe. Ich habe noch nicht direkt angefangen, aber ich kann kurz erzählen, wie ich anfange zu schreiben. Bevor ich anfange, wirklich zu schreiben, muss ich ein Musikstück finden, was für mich den Film repräsentiert. Und da mache ich mich richtig lange auf die Suche. Da bin ich zum Teil eine Woche oder so damit beschäftigt, die richtige Musik dafür zu finden. Und wenn ich die richtige Musik gefunden habe oder das richtige Musikstück gefunden habe, dann höre ich dieses Stück 700 oder 800 Mal am Stück. Ich höre nichts anderes mehr. Ich lege mir das hin auf Dauerschleife und höre das so lange, bis es wirklich überhaupt nicht mehr geht. Also bis es mir so zu den Ohren rauskommt. Das sind aber Wochen, ehrlich gesagt. Und jeden Tag, wo ich ins Büro gehe, startet damit, dass ich mir dieses Musikstück anmache und automatisch beam ich mich in die Stimmung des Films rein. Mhm. So, und dieses richtige Stück zu finden ist total wichtig, weil wenn das nicht das Richtige ist und mir das schon nach einem halben Tag unfassbar auf die Nerven geht, dann bringt's es nicht. Zum Beispiel bei Die Ironie des Lebens war das eine polnische Musikerin, die heißt Hania Rani, die sozusagen ist auch relativ bekannt geworden, ein Stück, das hieß Glas. Und da wusste ich sofort, das ist exakt die Stimmung, die ich im Kopf hatte, um diesen Film zu erzählen. Das, wenn man mir dann wie heißt das Ding da, also bei weißt du, wo die Musikstücke sind, dann sieht man ja, wie häufig man die gehört hat. Das ist total, total pervers. Du denkst so, Alter, das sind 1400 Mal hast du dir dieses Stück reingezogen, wenn du es in so Lebenszeit dann ausrechnest. Die kann ich danach auch nie wieder hören, die Lieder. Und okay. Dann sozusagen,
das hat es jetzt auch nicht reingeschafft, oder ist das drin?
Nee, das war ganz lange drin, aber weil dieses Stück Score-Charakter hat, ist es so, dass wir Score nicht mit unserem Lieder, die selber wie Score sind, können wir nicht mit Score sozusagen daneben legen lassen. Da hat man so das Gefühl, zwei verschiedene Komponisten hätten es gemacht. Und wir sind immer wahnsinnig happy mit Volker Bertelsmann, der für uns Musik macht. Und damit war klar, alle Lieder, die wie so Score sind, fliegen raus und wir haben nur echte Songs in dem Film drin. Deswegen ist es nicht drin, aber als Inspiration war es da. Bei One for the Road war das von Nick Drake, ein Song von Nick Drake, den konnte ich endlos hören.
Bei mir ist es immer, bei Filmkritiken muss ich immer erstmal 10 Minuten damit verbringen, die richtige Schriftart auszuwählen. Ah, Gothic-Sachen, wenn ich Horrorfilme schreibe so merkwürdige handschriftliche, wie aus so Liebesbriefen, wenn ich so romantische Filme schreibe.
Ja. Irgendwas, was einen persönlich mit dem connected, was man da jetzt gleich tun wird.
Ja, geht mir auch so. Also ich ändere meine Schriftart auch gefühlt jeden Monat einmal, wenn ich dann wieder anfange. Der Film, der neue, den du jetzt anfängst zu schreiben, auch wieder inszeniert von Markus Gondor.
Also ich hoffe sehr, aber gehe ich davon aus. Also wie gesagt, er dreht gerade einen Film, von dem ich noch gar nicht erzählt habe. Wir machen gerade einen sehr großen Film für Netflix. Ich darf leider auch noch nicht ganz genau sagen, was es ist, weil die Presseerklärung noch nicht draußen ist. Aber ich kann zumindest sagen, dass es über zivile Seenotrettung handelt und der sozusagen, den dreht er gerade, den habe ich sozusagen geschrieben, während er die Ironie des Lebens inszeniert und geschnitten hat. Das ist bei uns, ist das immer so versetzt. Im Prinzip, wenn er anfängt zu drehen, ist ein bisschen meine Arbeit auch gemacht. Klar bin ich Produzent und beschäftige mich auch als Produzent dann mit dem Film, aber wenn es gut läuft, ist das jetzt auch nicht ein 24/7-Job, da immer am Set zu sitzen und mir irgendwie die Videoausspielung reinzuziehen. Da irgendwann mal schlafen mir da auch die Füße ein. Da sozusagen, dann sehne ich mich quasi danach, schon wieder so rauszugehen und was Neues zu schreiben.
Aber mit The Billion Dollar Code hattet ihr vor ein paar Jahren auch als Show, deine einzige Serie als Show, auch für Netflix.
Ja, genau.
Damals herrschte ja noch so diese allgemeine Goldgräberstimmung, die jetzt in der Branche selbst, glaube ich, schon ziemlich abgeflaut ist.
Absolut.
Aber ihr seid da noch dabei als eine der wenigen. Wie ist da so momentan, ist Netflix noch was, wo man unbedingt hin will, wenn es irgendwie geht? Oder?
Also Netflix ist, ich glaube, dass man eine Entscheidung trifft und sagt, ich mache nur Kino oder ich mache nur Netflix oder ich mache nur Amazon, ich mache nur das wäre auch irgendwie blauäugig und da gibt's auch kein besser oder schlechter. Man muss die Projekte dort machen, wo sie total Sinn machen. So, und den Film, den wir jetzt für Netflix machen, das ist ein total internationaler Film. Da wird auch ganz viel Englisch gesprochen in dem Film. Das würde in einem deutschen Kino überhaupt nicht funktionieren, weil alle sagen, naja, da kann ja nicht irgendwie ein Drittel in einem Film Englisch sein die ganze Zeit. Da geht ja keiner ins Kino rein. Aber auf Netflix spielt es wirklich überhaupt gar keine Rolle, weil das ja sowieso, also klar, zuerst first local, then global. Aber trotzdem ist es für den globalen Markt. Bei Billion Dollar Code war es so, dass die letzte Folge ja zu, keine Ahnung, 60-70% komplett auf Englisch war, weil das gesamte Gerichtsverfahren auf Englisch stattgefunden hat. Und ich dachte immer, oh Gott, wann, das bricht uns das Genick, wie wollen wir das hier erzählen? Und das hat dann, war dann für Netflix wirklich ein Punkt, wo die gesagt haben, wenn es gut ist, dann kann das auch gerne Englisch sein. Die Leute können es ja dann in ihrer spanischen übersetzten Version dann auch komplett auf Spanisch anschauen. Mhm. Deswegen spielt es für die gar nicht so eine große Rolle. Das heißt, bei dem Film war es so, dass wir bei dem neuen Film, dass wir unfassbar happy waren, dass Netflix A zugesagt hat. Da waren die auch ein ganz toller Partner. Da hat das Projekt aber auch unglaublich gut dazu gepasst. Und so würden wir auch immer weiter voranschreiten, dass wir sagen, wenn es was gibt, wo wir das Gefühl haben, das passt noch so richtig als Kinofilm, dann würden wir vielleicht als Kinofilm weitergehen. Ich kann mal aus produzentischer Sicht, vielleicht wissen das die Leute da draußen gar nicht, aber es ist eigentlich ganz interessant, in dem Moment, wo du einen Film fürs Kino machst, gehört dir als Produzent ein Anteil des Films. Vielleicht sowas wie 60% oder sowas. Die restlichen Prozente gibst du ab, um diesen Film zu finanzieren. Also du gibst dem Verleih was ab, du gibst Leuten, die dir bestimmte Gelder geben, gibst du immer Teile des Films ab und dann, wenn du Glück hast, landest du irgendwie, gehören dir so 60% des Films am Ende. So, das heißt, wenn dieser Film irgendwie erfolgreich ist, irgendwie sein Geld wieder einspielt, ist dann jeder Euro, der dann eingespielt wird, nachdem du die Förderung zurückgezahlt hast, geht halt zu dir zurück. Und das ist dann wie so eine Art von sozusagen auch eine Art von Lebensversicherung, die man so als Produzent sich so aufbaut, dass man weiß, bestimmte Filme, die erfolgreich waren, davon zehre ich dann auch länger als nur über diesen Produktionsprozess. Wenn man fürs deutsche Fernsehen arbeitet oder für Netflix oder Amazon, da sind die alle gleich. Das ist ein Buyout-Ding. Du gibst alle Rechte komplett ab und dafür kriegst du einen Betrag. Der Vorteil da ist, dass du es nicht finanzieren musst. Da gibt dir der Fernsehsender oder Netflix oder Amazon einfach exakt die Summe, die du brauchst und damit kannst du es drehen. Und bei einem Kinofilm brauche ich nicht fulltime-mäßig, aber bin ich irgendwie auch ein Dreivierteljahr damit beschäftigt, dieses Geld zusammenzusammeln. Dann gehst du zu den Förderungen, musst mit dem Verleih einen Deal machen, vielleicht mit dem Fernsehsender einen Deal machen. Dann klappt was nicht. Dann muss man wieder sein Tafelsilber verkaufen, um den Film doch noch zu machen. Und sozusagen den Weg erspart man sich dann. Also es ist relativ schnell kommst du dann eigentlich zu einem Film zum Drehen. Aber auf der anderen Seite gehört dir am Ende eben auch nichts von dem Film. Und wenn du dann einen großen Erfolg hast, dann ärgert man sich so ein bisschen, dass man daran nicht partizipiert. So, das ist so ein bisschen der Deal. Und dann kann man, wenn man zum Beispiel einen Film macht, wo man denkt, oh, ich glaube, da gehen viele Leute ins Kino, dann bietet sich das an, das als Kinofilm zu machen, weil man dann auch langfristig an dem Erfolg des Films mitverdient.
Bei 25 km/h, wenn man so mal jetzt auf die letzten 15 Jahre guckt, ja, gibt's ja immer mehr Filme, das perfekte Verhältnis zum Beispiel, ich glaube mittlerweile in 27 Ländern geremaked.
Ja.
Und 25 km/h wäre für mich so ein Film gewesen, wo ich gedacht habe, 5 Jahre später gibt's den in Italien und Spanien, ja, und schieß mich tot.
Hast gab's du den ja, italienischen gesehen?
Gab's
den italienischen, ja. Es gibt einen italienischen, der heißt irgendwie 50 Kilometro del Ora oder sowas. Es gibt ein mexikanisches Remake, das heißt A Todas Partes. Und ein französisches ist in der Mache. Also es ist tatsächlich so, dass es
zwei Bauchgefühl Remakes, war richtig.
Genau, es bietet sich wirklich total an. Selbst Dänemark wollte die Rechte, wo ich so gedacht habe, Alter, dieses Land ist so klein, da ist dieser Film echt schnell zu Ende. Aber die hatten dann auch so bestimmte Ideen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir die Remake-Rechte in der Finanzierung des Films komplett an Sony gegeben haben. Das heißt, Sony hat sich sozusagen die Remake-Rechte gezogen und es können nur dann Remakes entstehen, wenn Sony selber entscheidet, in dem Land einen Remake zu machen. So, das heißt, das liegt nicht mehr ganz in unserer Hand und Sony hat das jetzt eben für Mexiko und Italien gemacht, für Frankreich machen sie es auch und schaut's euch gerne an. Es ist was anderes.
Hast du dir die alle angeguckt?
Nein. Also ich habe mir Teile davon angeschaut, aber es ist natürlich dann so anders und ich verstehe das auch, dass das so anders ist. Aber also es gibt so eine wirklich lustige Anekdote und zwar in Mexiko kamen sie auf den Gedanken, dass das nicht zwei Brüder sind, sondern ein Bruder und eine Schwester. Mhm. So, und die machen diese Tour. Haben sie uns gefragt, ob das für uns okay ist, haben wir gesagt, absolut. Also ich finde es ja auch gerade gut, wenn sie sich fast ein bisschen davon entfernen. Und dann gibt's aber die Szene, wo die MDMA nehmen oder Ecstasy nehmen und dann unter so einem Baum sitzen und sich so erklären, dass sie sich lieben. Ich liebe dich, das wollte ich dir schon immer sagen, dass ich liebe und so zwischen zwei Brüdern ist es ja total süß. Und zwischen einer Schwester und einem Bruder ist das halt eine absolut perverse Szene. Das ist ihnen aber erst im Nachhinein aufgefallen, dass offensichtlich wirklich nicht alles eins zu eins so zu übertragen ist, weil das plötzlich so, weißt du, der Fun and Games Movie hat dann so eine leichte inzestuöse Note bekommen und sowas. Da sind die dann echt in Schwierigkeiten reingelaufen mit ihrer Drogenszene und so. Das ist so, aber da hatte ich fair enough, da sozusagen, dann hat jeder Film so seine eigenen Probleme und das haben sie gemacht. Also wie gesagt, ich habe mir das zum Teil angeschaut, aber zum Teil dann auch wieder nicht, weil es so anders ist und auch kulturell so anders ist, dass ich manchmal dachte, krass, es fühlt sich wie so ein komplett anderer Film an, selbst wenn sie Tischtennis spielen oder selbst wenn sie mit ihren Mofa-artigen Dingern da rumfahren, dachte ich so, fühlt sich aber trotzdem überhaupt nicht an wie der Film, den ich gemacht habe.
Wir haben das noch im Plan. Ich mache ja immer so Videoabende, die so ab 8 Filmen anfangen, eher mehr. Und wir planen jetzt einen Kompletttag mit allen 13, das perfekte Geheimnis, Verfilmung am Stück, von morgens um 6 bis zum nächsten Morgen.
Dann musst du mir mal sagen, welcher ist der beste? Das ist ja, wäre ja wirklich interessant. Da ist es ja auch so, dass das perfekte Geheimnis ist ja eigentlich ein Remake von einem italienischen Film.
Ja, klar, das meine
genau, ich. Deswegen sozusagen macht man dann ja nicht das Remake von dem perfekten Geheimnis.
Der Deutsche ist nicht der Beste.
Ist nicht der Beste.
Oh. Weil er das Ende verkackt hat.
Ist der Italienische der Beste?
Das weiß ich noch nicht, aber noch nicht alle gesehen.
Ach, du hast noch nicht gesehen.
Aber doch, ich habe den italienischen gesehen, ich habe bloß noch nicht alle gesehen, deswegen kann ich es noch nicht sagen, aber der italienische ist besser als der deutsche, weil der italienische traut sich was.
Okay.
Der deutsche erklärt, warum am Schluss die ganzen Arschlöcher doch keine Arschlöcher sind und der italienische sagt, das sind alles Arschlöcher, halt die bleiben Arschlöcher und die müssen damit klarkommen.
Ja. Das finde ich natürlich gut, weil ein Arsch kann auch einfach mal wirklich ein Arsch bleiben.
Aber kommen wir zum deutschen Kino, oder?
Oder noch eine Traditionsfrage kurz vorher.
Ach so, die stellt er eigentlich immer als zweite.
Ja, aber das
ich sag ich dir heute vorher, weil du bist ja auch Produzent, diese Frage, obwohl sie normalerweise in deutschen Interviews nie gestellt wird, hat noch niemand in diesem Studio nicht beantwortet. Ah. Nur um die Fallhöhe zu schaffen.
Okay.
Ja. Wie teuer war der Film?
6,8 Millionen.
Genau, super. Dann haben wir die Strikes, weil ich finde das, also man sagt ja immer, man redet über Geld nicht, zumindest in Deutschland, aber ich finde das, also in Amerika ist das ja total normal.
Ja.
Ich finde das irgendwie Sachen, dass man weiß, wie viel Sachen wert sind, finde ich gar nicht so schlecht, dass man einfach als normaler Mensch auch mal ein Gefühl dafür hat.
Mir geht es tatsächlich auch so. Ich habe, wenn ich zu so Publikumsgesprächen gehe und da auf die Bühne gehe, sage ich, ich werde euch hier alles beantworten. Also außer es geht in irgendwelche Intimbereiche, aber fragt wirklich alles. Ihr traut euch, die Dinge zu fragen, die euch wirklich interessieren. Und wenn es euch interessiert, mich zu fragen, wie viel Geld ich mit dem Film verdiene, dann fragt mich und dann sozusagen, und dann beantworte ich es euch in dem Maße, wie ich es darf, sozusagen. Mhm. Aber das kann ich machen und ich kann euch auch sagen, wie teuer ein Film ist. Und ich kann euch auch erklären, ganz leicht, wie man einen Film finanziert, mit welchen Bausteinen man einen Film finanziert. Und dann stellt man fest, das interessiert die Leute natürlich brennend, fast mehr als sozusagen das Inhaltliche des Films, weil das haben sie ja sowieso gesehen. Und dann führt es ganz häufig zu so ganz langen Abenden, wie man reden kann. Ich mache das zum Beispiel auch mit Kollegen, dass ich denke, eigentlich ist das Erste, wenn ich einen Kollegen, einen Drehbuchautorin treffe, dass man sagt, lass uns mal gucken, wie unsere Verträge aussehen, damit wir voneinander lernen, damit wir nicht ausgespielt werden, dass alle immer behaupten, ja, also das ist schon das Maximum, was in Deutschland bezahlt wird, um dann festzustellen, da gibt's Leute, die verdienen das Doppelte und man wird so künstlich klein gehalten. Mhm. Deswegen lege ich zum Beispiel auch mein Drehbuchhonorar wahnsinnig gerne gegenüber KollegInnen auf den Tisch und sage, lass uns das einfach mal gucken, dass wir gemeinsam eine Gehaltsstruktur schaffen, die sich fair anfühlt.
Das ist auch, also sozusagen in Deutschland ist das, ich rede ja auch bei Festivals und so sehr viel mit Drehbuchautoren. Ja. In Interviews haben wir sie nicht so oft, aber vor Ort rede ich halt ganz viel. Und in Deutschland ist das sehr divers, was die Leute erzählen und was da für Schicksale dranhängen. Also aus Amerika kann ich es nicht so gut, da höre ich nur einfach Scriptnotes jede Woche, diesen Podcast von Craig Mazin und so, da hört man schon sehr viel. Da ist natürlich sehr viel mit dieser Gewerkschaft und der ganze Kram, den haben wir ja in Deutschland nicht so stark.
Genau.
Aber das führt halt auch dazu, dass in Deutschland da jeder so ein Einzelkämpfer ist. Genau. Ich glaube, das wird auf jeden Fall helfen, es ist ja schon super, dass ihr untereinander offen redet, das hilft schon mal viel.
Also absolut,
ist und dass man da nicht so eine, das ist halt nicht Angeben oder Neid, sondern das hilft einfach total.
Genau, absolut, total. Ich sage auch immer den meinen anderen DrehbuchautorInnen, da ich sage, ganz wichtig, eine ganz wichtige Eigenschaft, die ihr haben müsst, ist, ihr müsst euch immer selber sagen, so lange, dass ihr es auch irgendwann mal glaubt, ihr seid die Stars. Und das ist eine Eigenschaft, die DrehbuchautorInnen meistens flöten geht, dass sie das Gefühl nicht haben. Also danke, mit dem Gefühl, dass ihr das Gefühl habt, ohne euch geht hier gar nichts. Ihr seid die, die gesucht werden, weil es ist tatsächlich so, DrehbuchautorInnen werden unfassbar gesucht, wenn sie das dann aber auch liefern, was sozusagen der Markt dann haben will. Aber dann werden sie auch wahnsinnig gesucht. Sagen so, lasst euch wertschätzen dafür, lasst euch bezahlen dafür. Aber geht auch mal ins Risiko, traut euch was, aber sozusagen ihr seid nicht das fünfte Rad am Wagen hier am Tisch und ärgert euch die ganze Zeit schwarz, dass ihr eigentlich glaubt, es besser zu wissen, aber macht den Mund nicht auf. Wenn ihr euch fühlt wie der eigentliche Star hier am Tisch, dann könnt ihr auch hingehen und sagen, ich habe mir aber den oder den Schauspieler oder Schauspielerin vorgestellt, ich will, dass dieser Song drin ist, ich will folgende Dinge haben. Und dann werdet ihr feststellen, dass euch das die Leute auch mit Kusshand geben, weil sie ja selber auch keine Ahnung haben. Also sozusagen, sie sind ja auch dankbar für Input, ob sie es dann machen oder nicht dahingestellt, aber sozusagen es ist nicht so, dass man sich immer am Tisch klein machen muss und sich ärgern muss, warum alle anderen die Macht oder die Power haben, man kann die sich selber auch nehmen.
Und das ist aber in Deutschland schon so, dass es nicht viele Drehbuchautoren gibt, die wirklich eine IMDb-Filmografie haben, wo sie sagen können, da können sie drauf aufbauen, da können sie mit hingehen. Also ich habe, wie heißt noch mein Regisseur von Die fetten Jahre sind vorbei?
Hans Weingarten.
Genau, mit dem habe ich auch gesprochen und der meinte, er muss seine Drehbücher selber schreiben, weil er keine Drehbuchautoren findet. So deswegen, das ist dann halt so die Seite, also in Deutschland. Ja. Also im Fernsehen, klar, da gibt's die alle drei Wochen einen Fernsehfilm reinschreiben, mit Copy-Paste und dann ändert man die Namen ein bisschen AI. Und das Szenario. Ja, das ist ja fast, ne?
Da haut AI irgendwann mal richtig hart rein. In bestimmten Segmenten, glaube ich, dass sozusagen, also zumindest so generische Plots oder generische Vorlagen, die dann so drüber gearbeitet wird, das kann schon passieren.
Die amerikanischen Weihnachts-TV-Filme, die alle nach dem Leinen erfolgreiche Frau aus der Großstadt kehrt in ihr ländliches, in ihre ländliche Heimat zurück und erkennt dann, dass es irgendwie doch viel besser ist, nicht irgendwie erfolgreiche Geschäftsfrau zu sein, sondern ein Airbnb zu führen.
Und diesmal nicht mit Reese Witherspoon.
Ja, genau, das gibt's ja toll. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Das ist ja, deutsches Kino ist doch geil und wir sind große Fans des Barbenheimer Konzepts, dass wenn irgendwie ein Film mega erfolgreich ist, dass das dazu führt, dass alle anderen Filme auch erfolgreicher werden und nicht, dass es ein Kampf gegeneinander
ist. Absolut, glaube ich auch.
Deswegen, nachdem die Leute 1 bis 3 Mal Ironie des Lebens geguckt haben, was sind aktuell die deutschen Filme, die man als nächstes gucken sollte?
Also, ich mache jetzt mal was ganz Fieses, aber das sozusagen, das hat sie total verdient. Ich habe einen Dokumentarfilm. Ich durfte glücklicherweise Teil der Produktion von einem Dokumentarfilm sein, sage ich mal so. Das zusammen mit der Firma, die ich mit Sebastian Schipper habe. Und der Film ist von Marie-Lou Sellem und heißt Schule der Frauen und handelt von dem sozusagen von 25 oder 30 Jahren Leben am Deutschen Theater für Schauspielerinnen. Was das bedeutet hat, sozusagen dem männlichen Blick ausgesetzt zu sein, was das bedeutet zu altern, was das bedeutet, keine Rollen mehr zu kriegen oder überhaupt gar nicht erst anzufangen mit den Rollen, die man machen will. Ich finde, der ist ganz fantastisch geworden, der Film, der wird minimals ganz, ganz klein jetzt auch um diese Zeit hier ins Kino kommen. Also würde ich sagen, Augen offen halten, die Schule der Frauen anschauen. Es war jetzt so ein bisschen Eigenwerbung, aber der Film hat es wirklich verdient.
Du bist Produzent, da muss man das können. Ich mache das auch immer. Also ich mache auch immer gerne Werbung für mich und uns. Also das gehört dann auch schon dazu.
Ja, ist auch richtig. Was mich interessieren würde, jetzt nochmal kurz, bevor dann der letzte Punkt kommt, hast du auch Sterben gesehen, gerade wegen der Verbindung mit Corinna und
Mystik? Allerdings erst danach. Also sozusagen, weil ich habe Sterben kam dann raus, da haben wir schon abgedreht gehabt. Das heißt, sozusagen, das hat den Film in dem Sinne dann nicht beeinflusst. Ich hatte bei uns das Gefühl, ein Bild. Also sozusagen die Rolle, die ich geschrieben habe und die Markus inszeniert hat, zeigt ja Corinna auf so eine ganz, ganz weiche, unfassbar warmherzige Art. Und mein Gefühl war immer, das ist eigentlich Corinna. Das war sozusagen, ich dachte immer, das ist Corinna, so ist die eigentlich. Und normalerweise spielt sie ja immer so oder häufig so ganz, ganz harte Frauen. Und da ist so ein Unterschied. Das Ensemble in Sterben ist sensationell. Es ist auch irgendwie lustig, dass Robert Gwisdek auch wieder mit dabei ist, der bei uns, der auch den Sohn spielt. Und
Lars Eidinger. Also ich meine, die Küchentischszene von Corinna Harfouch und Lars Eidinger, das ist aber ganz harter Show.
Absolut. Das ist auch wie so eine, sozusagen, auch wenn man sich vielleicht, ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, man kann sich einen Thema hernehmen, was ums Sterben geht und dann nimmt man 2 FilmemacherInnen da drauf und jeder macht einen komplett anderen Film, weil unser natürlich wirklich ganz anders ist als Sterben, aber Sterben ist wirklich ganz toll. Ich finde, das ist wirklich ein richtig...
Jetzt brauchen wir noch eine gute letzte Frage, weil du mir meine geklaut hast.
Ich habe zum Beispiel, wenn ich noch diese eine Sache sagen habe, ich konnte mir, als ich One for the Road geschrieben habe, da wusste ich, da hatten wir den noch nicht gedreht, da habe ich irgendwann mal gehört, dass in Cannes ein Film gelaufen ist über Alkoholismus, also der Rausch. Und je mehr ich über diesen Film gehört hatte, umso mehr dachte ich, fucking hell, der ist einfach besser. Es war wirklich so, ich dachte die ganze Zeit, der hat die mutigere Idee, der hat den krasseren Ansatz. Ich dachte die ganze Zeit so, oh Gott, den darf ich nicht anschauen, da kriege ich Depressionen. Und das habe ich mir wirklich so verboten, diesen Film anzugucken, bis wir sozusagen abgedreht hatten. Oder ich glaube sogar noch weiter, waren wir im Schnitt schon wahnsinnig weit. Und dann erst habe ich mich getraut, den Film anzuschauen. Und dann war es aber auch tatsächlich so, da ich dachte, Alter, das ist ein Meisterwerk, da kommen wir nicht ran und es ist auch völlig okay, da nicht ranzukommen. Ich hatte dann plötzlich aber in meinem Kopf dann immer diese Vision, wie das sein wird, wenn unser Film dann ins Kino kommt und die Leute nach der Vorführung da hinkommen und sagen, ja, der ist schon richtig gut, ja, habt ihr schon richtig gut gemacht. Aber habt ihr Der Rausch gesehen? Der ist genial. Also so zu wissen, selbst schon bei der Premiere zu wissen, man ist immer als Zweiter durchs Ziel gegangen, wie viel Mühe man sich gibt oder nicht. Und deswegen, um das sozusagen auszuhalten, habe ich den ganz weit nach hinten geschoben. Und dann habe ich ihn gesehen und dann war es auch noch so, ich träume davon. Und ich habe es nie hingekriegt, aber ich träume davon, den Film mit einer Tanzszene zu beenden. Weil ich, es gibt so einen Film, Beau Travail, das endet damit, dass jemand in so einem Hotelzimmer liegt und dann werden so Disco-Tanzszenen in der Disco reingeschnitten. Das ist für mich eines der besten Filmenden, die ich je gesehen habe. Es hat mich so umgehauen, als ich es damals gesehen habe. Und seitdem denke ich immer, oh, ich würde gerne auch mal so ein Beau Travail-Ende haben. Und dann schaue ich den Rausch an und denke so, selbst das hat er mir genommen, weil dann Mads Mikkelsen so fantastisch tanzt und dann da am Ende in dieses Wasser reinspringt. Also der ist schon wirklich richtig super.
Hat jetzt vor 2-3 Wochen ein Interview gegeben, dass er seitdem bei jeder einzelnen Anfrage oder in jedem Film, dem ihm angeboten wird, ist eine Tanzszene drin. Und er streicht die immer erstmal raus, wenn sie nicht. Also er sagt, er hat da Bock drauf, macht er gerne, aber wenn das nicht irgendwie charakterlich irgendwie wirklich da ist und das nicht nur gemacht wird, weil die Leute den Rausch gesehen haben, dann streicht er das raus, das macht er nicht.
Das kann man verstehen. Wir haben jetzt, wir fangen an rauszustreichen Szenen, also seit unserem Trinkerfilm, seit One for the Road, Szenen, wo Leute nur was machen, weil sie besoffen sind. Also diese klassischen Szenen, die ich früher geschrieben habe, erstmal müssen alle besoffen sein und dann machen sie die tolle Sache. Da haben wir gesagt, da muss auch irgendwann mal ein Learning stattfinden, wenn wir einen Film speziell zu dem Thema gemacht haben, dass wir uns fragen, kann man irgendwelche verrückten Dinge, tolle Dinge nicht irgendwie auch mal anders motivieren, ohne dass immer erstmal alle sich besaufen müssen.
Dann jetzt die letzte Frage, wo du über Sterben geredet hast. Ich weiß ja vom deutschen Verleih Wild Bunch von Sterben, dass die quasi alle den Film fantastisch fanden und ihm auch seine 3 Stunden haben durchgehen lassen, aber dass die jahrelang ihn bekniet haben, diesen Titel zu ändern.
Ja.
Haben sie nicht geschafft und sie sind auch, der Film ist ja super gelaufen, aber sie sind immer noch der Meinung, sie hätten noch die Hälfte oben drauf gehabt, wenn er nicht sterben ließen hätte. Wie geht ihr beim Titel vor? Einfach nur das, was gut passt zum Film oder denkt ihr schon mit, wenn wir einen anderen Titel nehmen, den ich jetzt nicht so geil finde, der dann aber doppelt so viel Zuschauer macht, dann würden wir das wahrscheinlich schon irgendwie auch machen.
So als letzte Frage ist die ganz interessant, weil da kannst du einen ganzen Podcast darüber machen. Das ist so schlimm, einen Titel zu finden, wirklich so schlimm, weil entweder hast du ihn am Anfang und dann weißt du, dass du ihn hast. Als wir 25 km hatten, den hatte Markus schon ganz, ganz lange für diese Idee und als wir den hatten, wussten wir, der wird nie geändert werden. Das ist völlig klar, kein Verleih in Deutschland wird je auf den Gedanken kommen, diesen Titel zu ändern, weil da steckt Komödie drin, da steckt Langsamkeit drin, da steckt der Roadmovie drin und dann weiß man's. Als ich 13 Semester geschrieben hatte, das hatte ich mal als Roman vorgeschrieben, aber als ich das gemacht habe, wusste ich auch, das wird immer der Titel sein. Eine Unglückszahl mit Studium, also besser kannst du ja eigentlich dein Film gar nicht rausbringen. Friendship war so ein Fall. Weißt du, das hieß ja Begrüßung, Friendship, Freundschaft. Immer ganz klar, der wird so heißen. Aber wenn du es nicht hast, wird's hart. Und One for the Road war es zum Beispiel so, dass ich überhaupt keinen Titel hatte, gar keinen Titel und auch nicht wusste, wie ich ihn nennen sollte. Immer wenn ich keinen Titel habe und ich weiß, wie ich ihn nennen soll, nenne ich den Film immer Made in Germany. Das ist sozusagen immer mein Standard-Arbeitstitel. Der ist dann aber auch noch nie der Titel geworden. Selbst Billion Dollar Code hatte ich mal Made in Germany genannt. Und das war er nicht. Und dann stand da irgendwann mal One for the Road. Einfach nur wie so einer für die Straße. Und dieser Titel wurde nie geändert. Und nie hat irgendjemand anderes einen neuen Titel dafür vorgeschlagen. Und so sind wir dann auch ins Kino gegangen. Und es war ein absoluter Fehler, glaube ich. der funktioniert in einer bestimmten Blase, wo Leute wissen, was mit dem Titel anzufangen ist. Aber schon meine Mutter, als ihr von dem Film erzählt hat, war sie immer One for What? Was? Und meine Mutter meint schon immer, das ist ein so schlechter Titel, den kann sie überhaupt nicht merken. Und dann haben wir im Nachhinein von Sony so Tracking-Zahlen bekommen. Können sich Leute Titel merken oder nicht? Also da werden einem zum Beispiel drei Filme vorgeschlagen, die zum selben Zeitpunkt laufen. Und einer davon ist One for the Road. Und die anderen sind auch bestimmte Namen, die da rauskommen und sagen, in welchen Film würdest du reingehen? Und da hatte, glaube ich, One for the Road müsste ja im Schnitt 30% haben oder 33%, immer nur so 5%, weil die Leute mit dem Titel gar nichts anfangen konnten und der Titel ihnen nicht hängen geblieben ist. Wenn die dann gesagt haben, wenn die es anders beworben haben, der neue Film von denen, die 25 km/h gemacht haben, hat er sofort ein Drittel Bewertung. Das heißt, da kann man dann rausfinden, dass ein Titel nicht funktioniert. Und ich glaube, der Titel hat nicht funktioniert. Da hätten wir einen anderen finden müssen. Wir hatten bloß keinen anderen und wir hatten keinen uns drauf geeinigt. Und dann war es so, dass ich eigentlich gesagt habe, ich würde gerne, bevor ich Filme anfange, mir auch richtig im Vorfeld schon Gedanken machen, wie dieser Film auch heißt, damit man nicht immer in dieses Problem kommt, dass man den Titel ewig lang mit sich rumschleppt. Trägheitsmäßig fängt man an, sich an ihn zu gewöhnen und am Ende schmerzt es sehr, wenn der Titel dann geändert werden muss. Und natürlich gleich beim nächsten Film habe ich denselben Fehler nochmal gemacht und habe die Ironie des Lebens, habe ich Mystery of Love genannt, weil das ja das Mysterium der Liebe ist, was dort stattfindet. Und gleichzeitig war eins der Lieder, was ich auch gerne gehört habe, war Mystery of Love von Sufjan Stevens. Mhm. So, und da habe ich dieses Lied gehört und dachte immer, ach, Mystery of Love ist wie toll, Mystery of Love, und hab dann einfach Mystery of Love drüber geschrieben und so hieß der die ganze Zeit. Wissend, dass englische Titel nicht gut funktionieren, dass Warner sowieso keine englischen Titel für deutsche Filme macht. Also eigentlich sozusagen wissend schon wieder in den Car Crash da rein gelaufen. Und dann haben wir es gemacht. Und dann war aber beim ersten Gespräch auch klar, dass sie gesagt haben, also Mystery of Love wird der Titel nicht sein. Und da ist sozusagen, da kann man sich dann endlos streiten mit dem Verleih, mit dem Wissen, dass One for the Road nicht funktioniert hat, haben wir gesagt, das ist okay. Da stellen wir uns jetzt nicht quer oder legen uns vor den abfahrenden Zug, sondern wir finden einen. Und dann haben wir endlos Titelsuche gemacht und haben AIs, haben wir Titel suchen lassen, haben 1000 Vorschläge, dann ist eine Agentur drauf gewesen, da gab es irgendwann eine Liste mit 100 Vorschlägen, aber vor lauter Bäumen siehst du den Wald nicht mehr. Wir haben irgendwann mal, konnte man überhaupt nicht mehr sagen, was ist denn eigentlich ein guter Titel oder kein guter Titel. Der Titel, der mir überhaupt nie aufgefallen wäre, ist die Ironie des Lebens. Wäre ich sozusagen, never ever wäre ich da drüber gestolpert über diesen Titel. Und dann hat Warner die Titel getestet. Nicht alle, aber eine Reihe von Titeln. Einfach mal getestet, um zu gucken, wo reagieren die Leute drauf. Und dann wird getestet auf erst nur der Titel, dann Titel mit einem Satz, der den Film erklärt, dann Titel plus irgendwie eine große Synopsis. Und dann ist er mit Abstand, mit riesem Abstand der erfolgreichste Titel gewesen. Und ich so, wirklich? Die Ironie des Lebens? Es geht so ab. Ich war selber total überrascht. Und dann habe ich aber immer gedacht, Olli, jetzt musst du aber auch irgendwie zuhören. Du musst dem zuhören, dass der geht, besonders weil ich keinen Gegenvorschlag hatte. Ich hatte nichts, was ich dagegen setzen konnte. Und dann fing ich so an, in meinem Umfeld so rumzutelefonieren. Und zum Beispiel meine Mutter, die ja offensichtlich bei One for the World so recht hatte, meinte, ach, die Ironie des Lebens, das ist ja wie so ein französischer Film. So, und dann ich so, ach, okay, das ist vielleicht die Assoziation. Man denkt so, das ist doch diese Komödie des Jahres aus Frankreich, die jetzt hier rüberschwappt und die Wohlfühlkomödie. Die Wohlfühlkomödie. Dann dachte ich so, naja, wenn das die Assoziation ist und die Leute dann reingehen können. Ich finde halt, der Film hat mit Ironie gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Weißt du, der Film ist ja eher sincere und sehr true to the material. Und Ironie war für mich immer so ein falsches Wort, außer dass natürlich klar ist, die Ironie des Lebens ist, dass er sie erst wiederfindet, wenn sie kurz vorm Sterben ist. Da ist inhaltlich schon was dran. Jetzt bin ich absolut fein damit. Ich kann dir eine Sache sagen, die wirklich, wirklich, wirklich problematisch ist bei dem Titel. Wirklich. Und zwar mein Kürztitel ab. Also One for the Road ist immer OFTR gewesen. Oder was die gute Zeiten, schlechte Zeiten ist, dann GZSZ. Und die Ironie des Lebens ist Diddle. Mhm, mh. Jetzt beginnt immer jede Mail mit Diddle. Ich denke, jedes Mal muss ich an diese blöde Diddelmaus denken, wenn ich so eine Zeile sehe. Das habe ich auch als erstes gemeint. So ein Titel, der Diddle abkürzt. Oh, ob das der beste Titel für den Film ist. Aber wie gesagt, er kommt an, die Leute können sich's merken. Ich bin fein damit, wenn das auch mal so ist. The Billion Dollar Code für die Netflix-Serie hatte ich auch nicht. Der ist auch über einen Test entstanden. Ich hatte das immer so genannt, wie das Programm hieß, nämlich Terravision. So, und dann da habe ich mich ewig lang dagegen gewehrt, ewig lang zusammen mit dem Regisseur Urteil, haben wir gesagt, die Terravision, das ist doch so toll, die Erde von oben erklärt alles. Und dann gab es einen Test, auch so ein Publikumstest, und dann war das, was die Leute mit Terravision verbunden haben, entweder ein Science-Fiction, aber total langweilig, oder eine Vorabend-Dokumentation im ZDF.
Das wäre mein Eindruck gewesen.
Das ist, und da wusste ich, ich glaube, da haben wir ein Problem. Da haben wir ein Problem, wenn wir diesen Titel nehmen. Und dann bin ich mal so rausgegangen und habe Leute gefragt, was ist denn, welchen von denen findet ihr gut? Und alle fanden The Billion Dollar Code am besten. Und der ist natürlich ein bisschen marktschreierischer und lauter, aber am Ende bin ich wahnsinnig happy, dass wir The Billion Dollar Code genommen haben.
Und du hattest auch schon mal einen Film, der eineinhalb Ritter auf der Suche nach der hinreißenden Herzlinde hatte. Also da kann man doch jetzt, also da
so
gibt's
hieß er, das, so hieß er bei mir auch nicht. Das war sozusagen, ach so, stimmt, den habe ich vergessen zu sagen, bei den Titeln, die nie geändert wurden, weil sie so genial sind. Nee, ich glaube, das war auch eine Verleihidee. Also eineinhalb Ritter, come on, ob das ein guter Titel ist, ich glaube nicht. Aber sozusagen für das, was der Film war, war es vielleicht dann auch richtig, muss man mal schauen. Das ist sozusagen, man muss auf alles stolz sein, was man je gemacht hat. Und so betrachte ich das auch.
Hm. Super, machen wir so. Und dann vielen Dank, dass du da warst.
Ja.
Und dann viel Erfolg mit dem Film.
Danke, super, hat mich gefreut. War super,
wir drücken die
Daumen. Hat Spaß gemacht. Cool, dann toi 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 und bis dann.
Bis dann.
Vielen Dank und unser größter Dank gilt natürlich euch, unseren Zuhörern und Zuhörern. Falls ihr Kritik, Anregungen oder auch Wünsche habt, was wir mal im Podcast besprechen sollten, schreibt uns gerne an leimadiebertfilmstarts.de. Ansonsten könnt ihr uns bei Spotify und Apple Music bewerten. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.